Keine Sorge, Sie hören die richtige Sendung. Willkommen zum Medienquartett mit Christian Flotow am Mikrofon. String Quartet No. 4 von 1957, das erste von einem digitalen Computer komponierte Musikstück, nach Experimenten der amerikanischen Wissenschaftler und Musiker Hiller und Isaacson, die untersuchen wollten, wie weit man in puncto Stil und Genre mit Computeralgorithmen kommt. Solche Algorithmen, also von Menschen gemachten Einzelschrittanweisungen zur Lösung eines Problems oder Aufgabe, in Gestalt von Computerprogrammen heute beeinflussen und bestimmen unser Leben, unsere Wahrnehmung, unsere Konstruktion von Wirklichkeit vielleicht mehr, als wir uns vorstellen können. Eine wichtige Rolle hierbei die noch junge Welt von Suchmaschinen wie Google und sozialen Medien wie Facebook. Suchen Sie etwa einen Begriff und fragen sich, in welcher Reihenfolge Ihnen da eigentlich Ergebnisse dargeboten werden? Oder was Sie da als sogenannte Newsfeed bei Facebook erhalten? Welche Nachrichten, welcher Ausschnitt der Wirklichkeit? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg träumte von der personalisierten Tageszeitung für mehr als 1 Milliarde Menschen. Nur nach welchen Kriterien wird von wem welche Nachricht für Sie zusammengestellt? Welche erfahren Sie gar nicht und warum nicht? Wie verändert sich durch diese Ausschnitthaftigkeit, durch Algorithmen erzeugt, die riesige Datenmengen aufbereiten und individualisiert darbieten, der Blick auf das Ganze? Der Algorithmus, bei dem man mit muss. Unser Thema heute im Medienquartett und dabei ist Thorsten Beek, von Hause aus Jurastudium, früher Leiter Social Media bei der Bild, jetzt gleiche Funktion bei Spiegel Online. Herr Beek, kann oder darf man hinter unseren Titel heute noch ein Fragezeichen setzen oder gehört schon ein Ausrufezeichen dahinter?
Also man kann definitiv ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Seit mehr als 10 Jahren verändern Facebook und Google die Wahrnehmung, die Nutzung von Medien. Und wir können da, glaube ich, schon jetzt sagen, das hat die Medienwelt komplett verändert. Insofern ein Fragezeichen braucht man da eigentlich nicht mehr setzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist mal eine ganz andere Geschichte.
Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende vom Springer-Konzern, hat 2014 noch offen bekannt aus Sicht des großen Medienhauses, wir haben Angst vor Google. Ist das noch gerechtfertigt?
Ja, auch 2014 war das schon so, dass die Marken von Axel Springer massiv von Google profitiert haben auch. Deshalb ist das natürlich auch immer so eine zweischneidige Geschichte. Gerade so ratgeberorientierte Marken wie vielleicht Autobild oder Computerbild, die profitieren davon, weil das natürlich das konkrete Bedürfnis ist, ich will mich über ein Produkt informieren und die kommen natürlich über Suche. Mhm. Davon langfristig Angst zu haben, weil man dann natürlich die Steuerung aus der Hand gibt und die auch die Hoheit über das, was man eigentlich den Kunden präsentieren kann, aus der Hand gibt ein Stück weit, die ist nachvollziehbar. Aber es ist halt tatsächlich für Medienunternehmen immer eine schwierige Frage, weil Medienunternehmen offensichtlich auch massiv von Suche und auch von Social-Media-Plattformen profitieren.
Mhm. Facebook bietet seit einem Jahr etwa ja, die Möglichkeit an, in der Zusammenarbeit mit Medienhäusern, mit Produkten Instant Articles zu hosten, also Direktweg sofort auf das Smartphone. Mit einem Businessmodell ja auch verbunden und Sie mit wenigen anderen hier in Deutschland sind mit dabei bei Spiegel Online. Warum haben Sie das gemacht? Worin sehen Sie da die Chancen und bringt das was?
Also inzwischen sind es nicht mehr so wenige, die sind gestartet und ganz wenige, inzwischen sind es glaube ich schon deutlich über 100. Wir haben das gemacht, weil wir das erste Mal auf der Plattform Facebook tatsächlich die komplette Kontrolle zumindest auf der Inhalte und auch auf der Vermarktungsseite hatten.
Also Sie können sagen, welcher Artikel soll dahin?
Genau, wir können entscheiden, welcher Artikel soll dahin und was in diesem Artikel stattfindet, ist nichts, wo Facebook uns reinredet. Und wir übernehmen oder können die komplette Vermarktung übernehmen. Das heißt, Facebook hat uns da letztendlich eine Pforte geöffnet in ihr Produkt. Und wir haben erstmal gesagt, wir probieren das aus und wir messen letztendlich 3 wichtige Größen. Das eine ist die Reichweite und die Sichtbarkeit für unsere Marke. Das andere ist die Kundenzufriedenheit, die uns immer am allerwichtigsten ist. Und dann natürlich die Frage, können wir auch damit Geld verdienen?
So einen Artikel hat man ja eigentlich normalerweise in Anführungszeichen gesucht bei Ihnen unter spiegel.de oder Spiegel Online. Und also Spiegel Online, jetzt weiß ich gar nicht, bei mir ist es einprogrammiert, das kommt automatisch. Der Umweg wird ja dann erspart, dadurch, dass es sofort bei Facebook auf dem Smartphone ist. Geht da etwas verloren, der Bezug zu dem Absender, oder ist das nicht das Problem?
Für den Nutzer hat sich da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Wir haben auch schon vorher eine große Reichweite auf der Plattform Facebook gehabt. Wenn ein Artikel von Spiegel Online entweder von uns selbst dort gepostet oder von anderen Nutzern geteilt wurde, dann ging halt im Grunde genommen ein Browserfenster in dem Produkt Facebook selbst auf und hat dann die Seite von uns geladen. Mhm. Das heißt, man war dann tatsächlich auch physikalisch quasi bei Spiegel Online. Was sich jetzt verändert hat, ist, dass die Daten eben nicht mehr auf unseren Servern liegen, sondern auf den Servern von Facebook.
Was ist das Businessmodell dahinter?
Das Businessmodell ist das gleiche Businessmodell wie auf Spiegel Online. Das ist Anzeigenvermarktung, also Reichweite. Unser Produkt ist zurzeit kostenlos und wir verkaufen Anzeigen.
Und mit diesen Instant Articles in der Zusammenarbeit mit Facebook, wie geht das, wenn Sie selbst jemanden holen für einen Artikel, der dort als Instant Article erscheint, dann kriegen Sie 100%. Und wenn Ihnen jemand von Facebook etwas liefert und bringt, dann kriegen Sie nicht alles.
Genau, wenn wir die Artikel selbst vermarkten, das heißt, die Werbung über unsere Server ausgeliefert wird, dann bekommen wir 100% des Erlöses. Und wenn wir das sogenannte Audience Network von Facebook benutzen, dann kriegt Facebook 30% quasi als Maklergebühr.
Wir werden sicherlich noch im Verlauf der Sendung sprechen, ob das wirklich eher Peanuts ist, um diesen fragwürdigen Ausdruck zu gebrauchen, oder ob das wirklich was bringt für die Zukunft. Mit dabei im Quartett heute ist auch Wiebke Loosen, Kommunikationswissenschaftlerin seit 2010, Senior Researcher beim Hamburger Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, die sich zum Thema Transformationen des Journalismus und der Journalismusforschung habilitiert hat. Frau Loosen, wohin transformieren sich oder werden transformiert Journalismus und Forschung infolge von Plattformen und Social Media?
Ja, die Habilitation, die Sie da ansprechen, die ist schon ein paar Jahre alt, aber schon damals, ich glaube 5 Jahre oder so, hat sich abgezeichnet, worüber wir heute sehr intensiv sprechen. Und das sind meines Erachtens vor allen Dingen 3 Themen. Das ist einmal die Technologie, also die technologische Entwicklung und die Herausforderungen, die dafür für den Journalismus verbunden sind. Das ist die, ja, wenn man so will, Redefinition der Beziehung zwischen Journalismus zu seinem Publikum. Mhm. Und natürlich die ökonomische Basis, ein ganz zentrales Thema, das nicht klar ist. Und das deutet sich ja auch gerade schon in dem Gespräch so ein bisschen an. Wer ist bereit, für Inhalte im Netz eigentlich zu zahlen? Und das sind meines Erachtens die 3 großen Themen in der Forschung und für den Journalismus selbst auch.
Beim 3. also das große Fragezeichen, aber wir wollen ja heute über Algorithmen sprechen. Und deshalb das gehört ja zum ersten Themenkreis, die Frage, inwiefern hat ein Algorithmus unter den genannten Gesichtspunkten Auswirkungen auf Journalismusproduktion und Rezeption?
Also wir müssen sehen, dass Journalismus heute auf viel mehr verschiedenen Medien und Plattformen stattfindet, als das im Zeitalter vor dem Internet und vor Social Media der Fall war. Da war noch die Kopplung an bestimmte Medien, an Verbreitungswege sehr eng. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also eine Medienmarke wie Spiegel beispielsweise, die finden wir in Print, die finden wir im Fernsehen, die finden wir auf verschiedenen Kanälen im Netz. Und das bringt auch sowas, wenn man es so formulieren will, wie eine Multiplikation unterschiedlicher Publika mit sich. Ja? Also wenn man mit Journalisten darüber redet, sagen die einem, unser Publikum auf Facebook ist ein anderes als das, das den Spiegel liest. So. Das heißt, man ist bemüht, dem Publikum, das man auf Facebook trifft, etwas anderes zu bieten oder zumindest zum Teil zu bieten, als das, was man im Heft macht.
Also das heißt ja, dass Facebook Einträge im Newsfeed, also was dort als Nachrichtensammlung auch angeboten wird, individualisiert, nach der Wahrscheinlichkeit sortieren will, dass ein Nutzer diesen Beitrag weit oben haben will. Und auch nach der Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer mit diesem Beitrag interagieren wird, also irgendwas damit anstellen wird, weiterempfehlen, liken, was weiß ich auch immer. Und das wird diskutiert, dass das eine journalismusähnliche Leistung ist, die Facebook dort erbringt. Stimmen Sie dem zu? Oder ist das Sachbearbeitertätigkeit? Oder was ist das?
Ja, also es treffen 2 unterschiedliche Logiken aufeinander. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Also was Facebook möchte, ist, den Nutzer möglichst lange in der Facebook-Welt zu halten. Man spricht ja da auch nicht umsonst vom Wallet Garden, also vom eingezäunten Garten, den man möglichst gar nicht mehr verlassen muss. Also die Idee von Facebook ist, den Nutzer möglichst lange auf der Seite zu halten. Und nun hat man gelernt, dass journalistische Inhalte dabei helfen können, den Nutzer lange auf der Seite zu halten. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, das ist meistens nicht die Hauptmotivation, warum Menschen in Facebook sind. Ja, also nicht, die kriegen da, wie ein Kollege von mir immer sagt, journalistische Inhalte sind ein Beifang sozusagen auf Facebook.
Das Mittel zum Zweck eigentlich.
Mittel
zu
zum
halten
Zweck, und, ja. Das ist, wie gesagt, nicht die Hauptmotivation für Nutzer auf Facebook zu sein.
Und wie werden nun diese Dinge nämlich mittels Algorithmen mit entsprechenden Computerprogrammen individualisiert ausgesucht und dann die entsprechenden Quellen auch nach ähnlichem Algorithmen oder nach einem eigenen Algorithmus dann zusammengefügt. Was ist das und was für Probleme verbinden sich
damit? Das kann ich Ihnen natürlich auch nicht genau erklären. Das wollen ja viele wissen, wie der Algorithmus von
was
Facebook funktioniert. Die Grundsatzidee, die dahinter steht, ist zu gucken, also jedenfalls, was der Algorithmus grob macht, ist, wie ist dein Netzwerk? Was wird in deinem Netzwerk geteilt? Mit welchen Inhalten interagierst du? Und dann wird also Interaktion als Zustimmung im Wesentlichen oder als davon gibt es in Zukunft mehr, weil du damit interagierst. Ja?
Stefan Schulz, der heute auch Teil des Quartetts ist, mag da noch ein Stück weiterhelfen. Von Hause aus Soziologe und der verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirmmacher, der las Texte in seinem Blog, so heißt es, holte ihn 2011 zur FAZ, die er bis 2014 ziemlich gut kennenlernte, und sein gerade erschienenes Buch Redaktionsschluss, die Zeit nach der Zeitung, wird durch diese Erlebnisse, die da eingestreut sind, angereichert. Gleich am Anfang des Buches, Herr Schulz, beschäftigt sich ja das Erhebungsergebnis der amerikanischen Filiale der GfK, die hierzulande unter anderem die Fernseheinschaltzahlen ermittelt, wonach aktiv zwar bisher nur wenige bei Facebook nach Nachrichten suchen, aber über 3/4 der Nutzer über das stolpern, was sie da dann finden an Nachrichten und sich gar nicht im Klaren sind, wie tiefgreifend die sortiert sind.
Ja, also der Weg über Facebook ist der letzte für redaktionelle Medien, um noch neue Leser, also Leser an eine Zeitung, an ein Produkt, an also vor allem textgestützte Medien heranzuführen. Es ist reines Laufpublikum, das heute, wie diese Zahlen zeigen, überrascht werden muss. Also zu Facebook geht man üblicherweise aus privaten Gründen. Facebook achtet sehr darauf, dass die erste Meldung, die einem im Newsfeed angezeigt wird, immer irgendeinen privaten Touch hat. Das ist eine der drei Säulen. Das andere ist Unterhaltung und Information. Und wie Frau Losen eben schon sagte, Information, also Facebook so ein bisschen über das Private attraktiv zu machen, dann aber herauszuheben und zu so einer allgemeinen Autorität zu erklären, die wir ja brauchen in unserem Leben. Deswegen gab es ja überhaupt nur redaktionelle Medien, weil wir irgendwo dann doch mal über den Horizont blicken wollen. Und das haben wir bisher meistens mit der Zeitung, mit dem Fernsehen gemacht. Und jetzt ist die erste Anlaufstelle eben Facebook.
Sie schreiben auch dann, Sie betonen, dass es dabei ja um das knappste Gut und das einzig vermarktbare Gut geht, nämlich um Aufmerksamkeit. Darum dreht sich alles.
Ja, Frank Schirmmacher saß mal im Fernsehen vor 5 oder 6 Jahren, bevor ich auch selber Kontakt mit dem Journalismus hatte, und meinte, für das, was wir anbieten, gibt es im deutschsprachigen 1 Million Menschen. So, das sind die SZ, FAZ und die anderen großen Zeitungen ausbeuten können. Also der Markt, den man sich aufteilt. Jetzt hat man das Internet und alle Zeitungen sind so auf das 5- bis 10-fache an Leserpublikum gewachsen. Und man fragt sich, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Eben, es geht um Aufmerksamkeit.
Ah, die Aufmerksamkeit.
Genau, Aufmerksamkeitsökonomie, ja.
Um diese 10 Millionen Leser, die beispielsweise die FAZ kommt so auf 5 bis 6, Spiegel Online doppelt das nochmal, um diese Leser zu erreichen, kann man sie nicht mit dem hochtrabenden FAZ-Sprachtext, der jetzt nochmal in die Tiefen irgendwelcher Diskurse eingreift, sondern man muss all in gehen und sich an allen Debatten, an allen Diskursen beteiligen. Und deswegen unterscheidet sich im Grunde das, was Spiegel Online auf Facebook veranstaltet, nicht sehr viel von dem, was die FAZ oder eben auch private Vereine oder eben auch Privatmenschen da veranstalten. Alle ringen jetzt um das gleiche Gut, Aufmerksamkeit, auch wenn die redaktionellen Medien natürlich immer noch so einer Idee von Glaubwürdigkeit und großer Erklärung hinterherhecheln, aber das ist nicht das Kapital, was sie da ausspielen können.
Sie widmen sich insbesondere dem sogenannten Schicksalsjahr 2014 für die Medienhäuser. Was passierte da? Dämmerte irgendwas? Das war ja eine Mediendämmerung, so könnte man das sagen.
2014 ist für mich das Jahr, in dem die letzten Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt nicht mehr revidierbar sind, wie zum Beispiel zu sagen, wir setzen alles auf online, weil wir da noch Leser finden, die wir im Printmarkt nicht mehr finden. Also es gab ein Interview von Thomas Lindner, dem FAZ-Verlagschef in diesem Jahr, der sagte, wir suchen für die FAZ kein junges Publikum mehr, weil wir wissen, wir finden es nicht mehr. Also das sind ergebnislose Werbemühen, die wir da machen.
Abschied nehmen von Vorstellungen.
Genau, man nimmt jetzt von der Vorstellung Abschied und jetzt ist man sozusagen ausgeliefert im Internet, aus dem man sich nicht wieder zurückziehen kann. Also man kann nicht jetzt, obwohl jetzt die Diskussionen ganz streng geführt werden, Paywalls einzuführen, die kriegt man jetzt nicht wieder hin.
Bezahlschranken.
Genau, Bezahlschranken für ein sozusagen, man hat die allgemeine Publikumsansprache, also bekannt aus Funk und Fernsehen, wird dann über die Themen diskutiert, da kann man dann dran teilnehmen, die kommentieren, aber hinter der Bezahlschranke findet man sozusagen den Qualitätsjournalismus. Die FAZ hat jetzt 160 Leute entlassen letztes Jahr, um die Redaktion auf den kompetenten Kern zu reduzieren, aber wir wissen genau, was das bedeutet.
Sie haben vielleicht noch eine Zahl auch genannt. Sie haben die Entwicklung jetzt, die Digitalisierung oder das digitale Angebot und digitale Abonnenten auch mit beobachtet, mit erlebt und haben eine Zahl dort genannt, die erstaunt. Dass nämlich auf einen, Moment, auf 5 verlorene Print-Abonnenten nur ein neuer Digital-Abonnent kommt. Ja,
also
was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht?
Der Printabsturz für die FAZ, die ich jetzt besonders kenne. 2011 hatte sie 460.000 Auflage pro Tag, jetzt sind es noch 260.000. Also wenn man jetzt nochmal 5 Jahre voraus diese Entwicklung weiterdenkt, auch wenn sie natürlich jetzt abflachen wird, aber dann stößt diese Kurve irgendwann auf den Boden. Mhm. So, und diese Auswege, also man kann nur eine gedruckte Zeitung verkaufen, alles andere muss man vermarkten über Werbung. Dafür braucht man die Reichweite, die findet man nur im Internet. Jetzt ist man sozusagen im Internet gefangen und Konkurrent aller anderen, die auch um Aufmerksamkeit und zwar mit viel geringeren Ressourcen. Ja, also es hat ja nicht jeder den Anspruch, teuren Qualitätsjournalismus zu machen, aber alle spielen das gleiche Spiel.
Und Algorithmen, beispielsweise bei Facebook, die individualisiert Angebote zu journalistischen Produkten von einzelnen Anbietern dort bringen. Die spielen eine zentrale Rolle und das Quartett vervollständigt deshalb, weil wir darüber sprechen will, die Rechtsphilosophin Lorena Jaume-Palassy. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Philosophie der Ludwig-Maximilian-Universität München, ist Mitgründerin der Initiative Algorithm Watch, die eine Debatte über Algorithmen anstoßen und dafür sorgen will, dass technische Prozesse nicht gegen Bürgerrechte verstoßen. Und eine Grundthese von Ihnen, von der Algorithm Watch, ist, algorithmische Entscheidungsprozesse sind nie neutral. Warum nicht?
Na, weil sie menschengemacht sind. Und jegliche Produkt, das von Menschen gemacht ist, basiert auf die subjektive Annahmen, die Individuen machen bei dem Design, wobei man auch sagen muss, es sind eine Zweitinstanz Algorithmen auch nicht neutral sind, nämlich hinsichtlich der Lernumgebung. Algorithmen werden designt, aber gerade die komplexen Algorithmen, Maschinenlernen, die entwickeln sich weiter. Und dabei sind einfach weitere Subjekte beteiligt, die diese Algorithmen mitdefinieren. Und das ist nicht nur der Datenwissenschaftler, der diese Algorithmen mit Daten zufuttert, sondern es ist auch sogar schlechthin die Gesellschaft.
Wofür würden Sie denn plädieren, dass es eigentlich eher solche Algorithmen lieber nicht geben sollte? Oder geht es darum, dass wir uns mehr klar machen sollten, dass sie nicht neutral sein können und wie überhaupt diese Angebote zustande kommen?
Letzteres, selbstverständlich. Es wäre so, als würde man sagen, wenn die Presse nicht neutral ist, sollte sie abgeschafft werden. Das wollen wir auch gar nicht. Das Problem, das wir beobachten, ist, dass man den Irrtum fällt, anzunehmen, dass Technologien einfach eine gewisse Neutralität oder Nichtbeteiligung, also nicht subjektive Beteiligung in einen Prozess reinbringen. Und das ist teilweise wahr, aber es wird einfach durcheinander gemischt. Algorithmen sind in der Art und Weise, wie sie designiert sind, durch Menschen und durch die Annahmen, die diese Menschen machen, hinsichtlich der Umgebung, der Umwelt etc. Gemacht und somit nicht neutral. Aber diese Algorithmen, wenn sie laufen, wenn sie sozusagen die Prozesse nach den Regeln so laufen, wie sie beordert wurden von den Designern, dann machen sie das auf eine in der Tat neutrale Art und Weise. Mhm. Sprich, sie werden diese Regeln für alle gleich anwenden, nach den Regeln, die ihnen einfach vorgegeben worden sind.
Wenn wir mal den Gedanken weitergehen, Frau Losen, es ist gezeigt worden in der Forschung, dass wir Menschen uns von den gezeigten Ergebnissen stark beeinflussen lassen und auch Rankings schnell für objektiv halten. Und Epstein und Robertson, um zwei zu nennen, haben dies als den Suchmaschinen-Manipulationseffekt bezeichnet. Und dann geht es auch ganz schnell um Relevanz und Präferenz und so etwas. Was für eine Problematisierung steckt dahinter, mit solchen Begriffen auch dann schnell verbunden zu werden?
Also ich sehe das als eine, ja, wenn man so sagen möchte, eine Reformulierung von Fragen, die wir bisher immer nur an Medien und Journalismus gestellt haben. Also wenn es um Presse ging, wenn es um klassische Medien ging, haben wir schon immer gefragt, wie wählen die eigentlich aus? Wie bestimmen die, wie Relevanz hergestellt wird? Wie kommen die Nachrichten eigentlich zustande? Und diese Fragen, die stellen wir jetzt auch an Algorithmen. Mhm. Ja? Also wir fragen Google, wie kommt denn die Relevanz eigentlich zustande in eurem Ranking? Und das machen wir jetzt ja schon ein paar Jahrzehnte. Aber trotzdem, also so langsam sickert es auch erst in der breiten Bevölkerung durch. Und Sie haben schon gerade deutlich gemacht, also wir haben es da mit einer ganzen Reihe von Widersprüchlichkeiten zu tun. Das kann man ganz schön verdeutlichen an diesem Fall der Facebook-Trending-Geschichte, die ja jetzt viel in den Medien war. Also in den USA gibt es im Facebook-Feed diese Trending-Topics, und in Deutschland gibt es das gar nicht.
Was steckt dahinter? Nur das kurz, ja, weil wir es ja noch nicht kennen.
Genau, also dass man daran sehen kann als Facebook-Nutzer, was sind gerade die Themen, die besonders hoch im Kurs sind, wo viel drüber geredet wird, ja, die viel geteilt, mit denen viel interagiert wird. Und dann kam, alle haben irgendwie gedacht, okay, das macht ein Algorithmus. Dann kam doch raus, dass da auch menschliche Redakteure daran beteiligt sind. Und das gab einen ziemlichen Aufschrei, interessanterweise. Ja?
Was machen die denn da so nach dem Motto?
Ja, genau, was fummeln die eigentlich darum? Wir dachten, das sei neutral. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, ein neutraler Algorithmus. Und daran kann man ganz schön sehen, also auf der einen Seite die Neutralitätsfiktion, die mit Algorithmen verbunden ist, ja, wenn man so möchte, und den Bias, den man unterstellt, sobald also
die
Menschen
Verzerrung dann,
die Verzerrung, dann, sobald Menschen damit zu tun haben.
Stefan Schulz, das ist auch Ihr Thema. Mhm. Und
ja, die Trending Topics, die wir in Deutschland nicht kennen, aber die Diskussion ist trotzdem auch hier wichtig, die entblößt, entzaubert so ein bisschen diese Idee von Algorithmen. Ja? Also wir benutzen ja diesen Begriff nicht so sehr als Substantiv, der irgendwas beschreibt, sondern mehr so als Verlegenheitsbegriff über irgendeine Sache, von der wir keine Ahnung haben, weil wir alle keine Programmierer sind, jedenfalls nicht hauptberuflich, uns damit zu befassen. Jetzt hat sich herausgestellt, in der einfachsten Aufgabe, nämlich einfach nur darzustellen, welche Themen werden denn am meisten geklickt. Nicht mal da vertraut Facebook seinen eigenen Algorithmen, sondern setzt Menschen 10, 20 Leute in ein Großraumbüro, gibt ihnen 21 DIN A4 Seiten Handlungsanweisung, wie sie möglichst so mit den Themen umgehen, dass man am Ende glaubt, es hat eine Maschine gemacht. Ja? Und es ist wirklich sehr entzaubernd. In diesen Texten steht dann drin, es gibt 10 Quellen, auf die ihr achten müsst. Wenn da die Themen auftauchen, müssen sie auch auf Facebook auftauchen, damit Facebook wichtig aussieht.
Und interessanterweise das zeigt, journalistische Quellen.
Genau, und das zeigt im Grunde die alte Autorität, also Medienmarken, CNN, BBC, von denen Facebook sagte, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt den Algorithmus als vertrauensschaffendes Medium. Ja. Genau diese Lüge, ja, hat Facebook
also
selbst praktiziert.
Eine Blackbox eigentlich, die jetzt entzaubert wurde. Thorsten Beek, Leiter Social Media bei Spiegel Online.
Ja, also tatsächlich ist ja das Spannende dabei, dass offensichtlich das Vertrauen in den Algorithmus höher ist als in die menschliche Auswahl. Das ist ja eigentlich das, was in den USA passiert ist. Also wir reden ja eigentlich darüber, dass wir die Algorithmen, dass wir irgendwie so ein durch die Intransparenz ein gewisses ungutes Gefühl haben, weil wir nicht wissen, wie kommt das eigentlich zustande. Und wir als Journalisten glauben, dass wir über journalistischen Ethos und all das eine neutrale oder irgendwie eine Sortierung schaffen, die einfach besser ist als ein Algorithmus. Und in den USA regen sich die Leute eben dann darüber auf, dass dann auf einmal Menschen wieder eingreifen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es vor allen Dingen spannend, ich habe irgendwo gelesen kürzlich, es gab eine MIT-Studie, in der es darum ging, dass Menschen einen Computer, einen Roboter als Chef eher akzeptieren als einen menschlichen Chef und bessere Ergebnisse liefern, weil sie glauben, dass der gerechter ist. Ich finde das so spannend an der Stelle, und das hat ganz viel damit zu tun.
Wie deutet die Rechtsphilosophin Lorena Jaume-Palassy von Algorithm Watch diese Einschätzung?
Ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit an sich gar nicht so sehr eine Widersprüchlichkeit ist, sondern ein Verwechseln der Ebenen. Einerseits sicherlich kann der Algorithmus durch bestimmte Annahmen gebiased sein und Diskriminierung betreiben, also aber andererseits
machen, ja.
Genau, eine Verzerrung. Andererseits aber hinsichtlich des Prozessualen, also sprich hinsichtlich der Durchführung der Aufgaben, ist er wesentlich neutraler. Ein Beispiel, eine Lehrerin, die ihre Schüler benotet. Es gibt dann der Lieblingsschüler und es gibt der gehasste Schüler. Und da können wir davon ausgehen, dass die Benotung eventuell ein bisschen anders ausfällt. Das würde im Fall eines Algorithmus nicht passieren. Aber andere Annahmen hinsichtlich der Benotung und der Evaluation, die vielleicht vorab in dem Algorithmus eingegeben worden sind, diese Möglichkeiten der Diskriminierung, die werden schon gegeben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, das wir bei Facebook haben. Also man hat angenommen, dass Facebook an sich nicht politisch beteiligt ist, dass sie gar keine politische Annahmen machen. Und das ist, glaube ich, der Grund der Empörung.
Das ist ja auch etwas, was Facebook letztendlich über sich selbst sagt. Wir sind kein Medienunternehmen, wir sind Vermittler, wir sind eine Plattform. Und natürlich, das ist tatsächlich auch eine wichtige Frage, was auch das ganze Thema ist Facebook ein Medienunternehmen überhaupt angeht. Und darüber muss man reden.
Stefan Schulz, Publizist und Soziologe.
Ja, also diese Frage müssen wir jetzt beantworten. Ist Facebook ein Medienhaus? Ja, müsste es den gleichen berufsethischen, juristischen, da stecken ja auch Privilegien, nicht nur Pflichten drin, ja, müssen wir den Facebook das Gleiche zuschreiben? Eigentlich ja. Was ja auch erstaunlich ist, Facebook trimmt ja alles, was öffentlich sichtbar ist, so sehr auf, das haben Algorithmen gemacht, um Glaubwürdigkeitswerte zu erhöhen. Und das haben sie auch erfolgreich geschafft. Also Trustbarometer ist jetzt eine Studie, die 2015 das erste Mal festgestellt hat,
dass Vertrauensbarometer, ne?
Ja, dass Menschen Suchergebnissen noch mehr vertrauen als redaktionellen Ergebnissen. Also wenn man ein Restaurant sucht oder so, dann vertraut man eher der Suche als jetzt der redaktionellen Empfehlung. Im Grunde diese Idee, dass Technik objektiv ist, die hatten wir ja schon mal und es war ganz fest ans Papier geknüpft. Jetzt haben wir das an so Listen, die Facebook bereitstellen, Timelines, zu sagen, ah, das ist chronologisch, also es ist irgendwie richtig. Und im Grunde ist es die gleiche Entzauberung, nur mit einer anderen Medientechnologie.
Da sind wir wiederum beim Suchmaschinenmanipulationseffekt und bei der Kommunikationswissenschaftlerin Wiebke Loosen.
Ich habe noch einen Nachtrag. Also Facebook hat ja nach dieser breiten Diskussion diese Orientierung an den 10 Medienmarken, die Sie gerade angesprochen haben, gecancelt, also rausgeschmissen und gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, denn auf der einen Seite haben wir ja auch die Diskussion, dass gesagt wird, darüber, dass die Menschen ihre Nachrichten zunehmend über soziale Medien nutzen, kommt es zu einer Fragmentierung. Also wir wissen gar nicht mehr, was mein Nachbar gelesen hat, so überspitzt formuliert. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist gar nicht so schlecht, dass die sich an diesen 10 Medienmarken orientieren, weil dann stellt man vielleicht doch nochmal sowas her wie einen übergreifenden Fundus an Themen. Da ist aber keiner drauf angesprungen. Also das fand ich bezeichnend an der Diskussion.
In Großbritannien gibt es eine Zahl, 3/4 aller bis 24-Jährigen haben ihre Hauptquelle für Nachrichten aus sozialen Medien, also überwiegend wohl dann Facebook. Aber da kommt dann doch gleich die Frage auch an die Forschung, inwiefern leben wir denn tatsächlich in einer Filterblase, wenn Facebook möglicherweise selektive Wahrnehmung so verstärkt, Frau Loosen?
Ja, also das ist eine meiner Lieblingsfragen und eine meiner Lieblingsmetaphern sozusagen, die Filterbubble. Die Filterbubble ist ja eine echt interessante These, sehr wichtig für diese Diskussion ist, warum wir auch heute darüber sprechen. Aber wir haben keine empirische Evidenz für die Filterbubble.
Ist nur ein schöner Begriff.
Nein, das möchte ich nicht sagen, sondern nicht nur für die algorithmisch hergestellte Filterbubble. Also Menschen haben eine natürliche Tendenz, in einer Filterbubble zu leben, beziehungsweise sich in eine zu umgeben. Wir alle umgeben uns überwiegend mit Menschen, die uns eher ähnlich sind. Ja, also das ist ein soziales Phänomen.
Knollenprinzip, gleiche ziehen ähnliche
genau. Nach sich. Und jetzt geht es dann eben um die Frage, ist das, verstärkt Facebook das? Oder also in Bezug auf die Informationsgrundlagen, die wir
und?
Haben.
Tut es das?
Und das kann passieren. Also wir wissen darüber noch nicht genug. Ja? Was wir aber berücksichtigen müssen, ist, dass nur ein Bruchteil von Menschen, also in Deutschland, die Zahlen, die wir haben aus einer repräsentativen Befragung, sind es nur 2%, die überhaupt sich nur über soziale Medien informieren. Ja? Also alle anderen haben ein viel breiteres Medienrepertoire. Das heißt, Facebook ist nicht ihre einzige Quelle. Das darf man bei dieser Diskussion nicht vergessen.
Stefan Schulz, Soziologe und Publizist.
Also umso älter die Menschen werden, umso mehr haben sie nur eine Quelle, eine Anlaufstelle über alle Medien hinweg. Und das ist immer mehr Facebook, auch wenn man jetzt mal Fernsehen als Nebenbei-Dudelei ausklammert. Wobei ich den Filterbubble-Begriff, man kann ihn auf das Subjektive runterbrechen, wie Elie Pariser ihn damals in diesem gleichnamigen Buch ausgelegt hat. Aber man kann ja diese Filterbubble-Effekte auch auf ganz anderen Ebenen, nämlich gesellschaftlichen Ebenen, sehen. Wir stecken ja alle in so einer riesigen Filterbubble. So, jeden Tag steckt ein anderes Label drüber. Ja? Also die AfD, weil Herr Gauland was gesagt hat, dann beschäftigt man sich genau anderthalb Tage damit und dann sucht man sozusagen das nächste Label. Aber aus dieser Filterbubble gibt es sozusagen kein Entrinnen.
Die nächste Sau durchs Dorf, sagt ein Journalist, dann wird getrieben.
Ja, also wenn eine Redaktion zusammensitzt, muss sie aus der Filterbubble raus, weil wenn Redakteur Nummer 1 vorne im Büro Seite 1 schreibt, dann kann ich auf Seite 4 dasselbe Thema stehen. Wenn man sich eine Webseite ausdruckt am Ende des Tages, sieht man, man hätte, wenn man das als Printzeitung gemacht hätte, erstmal 7 Seiten lang ein Thema behandelt, um immer noch den Kommentar nachzudrehen, da nochmal auf Leser oder Tweets einzugehen. Und das ist Filterbubble.
Die Rechtsphilosophin Lorena Jaume-Palassi.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eine Korrelation gibt zwischen das, was man offline sucht und das, was man online sucht. Also sprich, die Art, das Verhalten, das Surfverhalten der Menschen hat viel damit zu tun, wie sie ihren Alltag im Allgemeinen gestalten. Und somit, ja, in der Tat, also keine Filterbubble, das nicht vor dem Internet bereits bestanden hätte.
Thorsten Weg, Spiegel Online.
Die subjektive Wahrnehmung ist natürlich, dass man einen Ausschnitt nur sieht. Und man ist manchmal ganz erstaunt darüber, selbst wenn man sich verschiedene Netzwerke anguckt und dann feststellt, es gab kürzlich ein Voting bei Twitter über die bekanntesten, größten Twitter-Accounts in Deutschland. Und da haben sich alle ganz fürchterlich drüber aufgeregt, weil das waren nur Leute, die aus so einer YouTube-Sphäre kamen, junge Leute mit Hunderttausenden, Millionen Followern, die irgendwie keiner kannte. Aber offensichtlich kennen die ganz viele Leute. Dann stellt man fest, irgendwie gibt es da auch noch eine Welt, die neben der Medienwelt irgendwie passiert. Insofern, klar, gibt es diese Effekte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch versuchen, da rauszugucken. Aber im täglichen Leben hat man früher auch eine Zeitung gekauft, die eher das eigene Weltbild bestätigt hat. Mhm. Und insofern ist das etwas, was jetzt nicht neu ist in dem Sinne, aber es natürlich verstärkt wird durch eben sehr, sehr breite Effekte, dieses Thema Viralität ausmacht. Es kriegt halt sehr, sehr viel Sichtbarkeit.
Wiebke Losen hat vor kurzem einen Vortrag gehalten und festgestellt, dass es eigentlich die alten Fragen sind, um die es jetzt wieder geht. Können Sie die einfach nochmal nennen, weil sie so wichtig sind auch?
Ja, also wie werden Nachrichten ausgewählt? Ja? Wie wird Relevanz hergestellt? Das sind eigentlich die Hauptfragen, also die Fragen nach Relevanz und nach Selektion. Und wie gesagt, das sind also die Fragen, die wir als Journalismusforscher schon seit vielen Jahrzehnten behandeln. Und nicht umsonst gibt es dazu eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die Journalisten auf die Finger guckt, um zu verstehen, wie kommen eigentlich die Nachrichten, die wir als unsere Wirklichkeit akzeptieren, wie kommen die eigentlich zustande? Das ist eine komplizierte Sache und bei Algorithmen ist es auch eine komplizierte Sache.
Da geht es unter anderem um Redaktionsforschung, die in Deutschland ja nicht wirklich gut entwickelt ist. Ne?
Das würde ich so nicht sagen. Also die ist in Deutschland auch recht gut entwickelt. Bloß wenn wir heute sagen, wir wollen was über Journalismus erfahren und gehen deswegen in Redaktionen, ist das zunehmend nur noch ein kleiner Teil dessen, was wir da von Journalismus zu sehen bekommen. Weil dieser Ort der Redaktion natürlich auch an Bedeutung verliert für die Art und Weise, wie journalistische Inhalte entstehen.
Wir haben 2 gestandene Journalisten an Bord. Spiegel Online, Leiter Social Media, Thorsten Beek und Stefan Schulz, ehemals bei der FAZ. Sind Sie jemals gefragt worden, nach welchen Kriterien Sie das eine tun, das andere nicht? Das eine Thema in den Papierkorb werfen und nicht bringen? Denn das ist ja die Frage, die wir jetzt bei den Algorithmen Facebook haben. Mhm. Warum macht ihr das dann nicht? Also ganz beckmesserisch fast sogar, wenn man es negativ sehen will, gefragt. Sind Sie da jemals gefragt worden?
Also für Stefan Schulz? FAZ möchte ich zum einen zu verlosen sagen, ich habe nie einen Wissenschaftler dort gesehen.
Ich hab mehrmals Briefe geschrieben, ich bin nicht reingelassen.
Und die eine Antwort.
Na gut, das ist ein sehr abgeschlossenes Haus. für das aber gilt, zumindest für die Printzeitung, für die man ja immer noch primär schreibt, weil die Texte dann online doch mehr zweitverwertet werden, man muss sich ja in der Konferenz durchsetzen mit seinen Themen und dann darf man im Grunde alles machen. Also die Rechtfertigung für die Printzeitung zu schreiben ist eine läuft auf ganz anderen Ebenen als jetzt online. Man macht ja als Volontär zum Beispiel, war ich dann auch eine Online-Redaktion, da muss man natürlich an die Themen anschließen, die eh schon im Gespräch sind, ja, also die relativ eine geringe Hürde für die Rechtfertigung haben, da nochmal nachzulegen. Das gibt dann immer so Peaks. Also wenn irgendwie die Steuerverfehlungen beim FC Bayern München, bei Uli Hoeneß und so weiter, ja, da kann man sieben Texte am Tag zum gleichen Thema schreiben, ohne dass es jetzt große Widerstände gäbe. Das, in der Printzeitung wäre das natürlich nicht möglich. Ja. Wenn einer das Thema hat, ist es weg.
Thorsten Beek, früher Bild, jetzt Spiegel Online.
Also tatsächlich danach gefragt, die Frage ist immer, die man sich stellt, ist das relevant und wollen unsere Leser die Geschichte lesen? Wir entscheiden das. Und also bei uns gibt es bei Spiegel Online keine Zweitverwertung. Da sitzen 170 Journalisten in verschiedenen Standorten. Die kämpfen morgens um Themen, an die sie glauben, von denen sie glauben, dass sie spannend sind und dass sie den Tag heute setzen. Und die kämpfen online halt um den Platz ganz oben auf der Seite, so wie sie früher um den Platz auf Seite 1 gekämpft haben. Und da geht es letztendlich darum, zum einen die Nutzerorientierung zu haben, also was interessiert unsere Nutzer, aber gleichzeitig auch, was glauben wir, was ist publizistisch in Deutschland gerade wichtig. Und da ist es tatsächlich so, wir wählen immer noch sehr, sehr, sehr stark danach aus, was glauben wir, was müssen die Menschen, die unser Angebot lesen, tatsächlich heute wissen.
So, und jetzt gibt es bei Facebook da individualisiert einen Algorithmus. Und Algorithm Watch sagt, wir müssen entscheiden, wie viel unserer Freiheit wir an diese Algorithmusentscheidung, Algorithm Decision Making, wie das bei Ihnen da so hübsch heißt, abgeben wollen, übertragen wollen. Ist das das große Problem und ist das auf einmal jetzt mal zugespitzt etwas, was man eigentlich auch die Menschen alle hätte schon mal fragen können?
Ohne Algorithmen. Ich versuche ein bisschen nachzuholen. Was Algorithmen machen, ist etwas, was Derek Parfit, der Philosoph, hat immer über mein jetziges Ich, mein zukünftiges Ich geredet. Das klingt ein bisschen komisch, aber damit versucht er, Intuitionen und eine Theorie zu entwickeln, inwiefern man Entscheidungen in einem Zeitpunkt treffen kann, die einen ganz anderen Zeitpunkt betreffen. Und das ist gerade bei Patientenverfügungen zum Beispiel ein sehr interessantes Thema, auch schwieriges Thema. Und was Algorithmen machen, ist genau das. Also man trifft in einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung, dass für bestimmte Prozesse von hier aus bis in die Zukunft einfach bestimmte Regeln und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt dabei ist auch, dass man da entscheidet, dass man dies nicht selbst diese Entscheidung trifft, sondern dass man sich für ein bestimmtes Design, Entscheidungsdesign sozusagen, interessiert oder nimmt. Und das ist das Design, das Facebook gemacht hat. Und das kombiniert zugleich mit zusätzlichen Entscheidungen von weiteren fremden Personen. Das heißt, was wir sehen, ist eine Dissoziation innerhalb den Entscheidungsparameter eines Individuums. Das heißt, auf gewisse Art und Weise delegiert man ein bisschen ab. Und das ist das, was ein gewisses Unbehagen bereitet. Und deswegen fragen wir uns, inwiefern eine Art von Menü von Entscheidungsmöglichkeiten, die für uns dann getroffen werden, nach bestimmten Designmöglichkeiten. Und das ist problematisch, aber das kann auch auf der anderen Seite eine gewisse Demokratisierung von Assistenz mit sich bringen. Also sprich, es kann Menschen die Möglichkeit geben, sich für die Sachen zu interessieren und zu widmen, wofür sie sonst keine Zeit haben, weil es gibt einfach diese Algorithmen, die einem das Leben ermöglichen, erleichtern.
Geht es insofern doch um das ganz große Ganze ein Stück auch bei dieser Diskussion? Wiebke Loosen, ja, Kommunikationswissenschaftlerin.
Also wir dürfen ja nicht vergessen, Algorithmen bestimmen schon oder zum Teil jedenfalls lange unser Leben. Also wir machen uns, glaube ich, im Allgemeinen keine Gedanken darüber, dass Versicherungen auch mit Algorithmen arbeiten.
Zum
Beispiel. Was wir jetzt aber haben, ist eine neue Form von Big Data, also ganz neues Datenaufkommen. Denn Algorithmen, über die wir hier sprechen, sind ja nichts ohne die Daten, die durch sie hindurchgehen. Und das hat eben was damit zu tun mit den digitalen Spuren, die wir im Netz hinterlassen, mit jeder Aktion, die wir da machen, mit jeder Suche. Das heißt, diese Daten, mit denen Algorithmen operieren, die haben eine ganz neue Qualität erreicht. Das ist eine Erklärung für das Hochspülen des Algorithmus als relevanter Akteur in der Gesellschaft, wenn man so möchte. Und das andere, dass es jetzt um ganz grundlegende Fragen geht, wie wird Öffentlichkeit hergestellt, wie wird Relevanz hergestellt? Und das ist jetzt auch eine neue Frage, die wir Algorithmen stellen.
Und die werden wir hier bestimmt im Medienquartett unter verschiedenen Gesichtspunkten auch noch weiter behandeln. Aber gerade, wenn wir jetzt zusammenfassen, einmal in der digitalen Welt ist ja ein Blick in die Zukunft heikel. Trotzdem der Versuch, am Ende der Sendung dieses zu tun. Der Fortschritt vollzieht sich ja da regelrecht in Hundejahren. Und wenn Sie aber doch einmal einschätzen, was sich aus Ihrer Sicht in 5 Jahren entwickelt haben könnte, Stefan Schulz, Soziologe und Publizist, der Netzpolitiker Nico Lummer, gibt den Tageszeitungen noch 5, maximal 10 Jahre. Sie haben am Businessmodell heute schon von Print Zweifel geäußert. Was glauben Sie, wie sieht es in 5 Jahren für Print aus?
Also Mark Thompson, der Chef, CEO der New York Times, wie man so schön sagt, gibt der seiner Zeitung noch 10 Jahre, dass die gedruckte Zeitung profitabel bleibt. Für Deutschland habe ich ja vorhin das Thomas Lindner Zitat genannt, er sucht gar kein junges Publikum mehr. Wir können also in den Sterbetabellen der statistischen Ämter nachlesen, prognostizieren, wie schnell die Abonnentenrate sinkt. Und wahrscheinlich, also im Buch arbeite ich mit so einer Idee von dänischen Professoren, die mit einem neuen Mittelalter, also wir steigen wieder ein in so eine orale Gesellschaft, in der eigentlich Journalismus gar keine große Rolle mehr spielt.
Thorsten Beck, Social-Media-Chef bei Spiegel Online. Keine Angst vor Social Media. Gibt es neue und tatsächlich ökonomisch zukunftsfähige, belastbare Modelle in 5 Jahren oder könnte der Himmel runterfallen auf die Medienhäuser?
Das Tolle ist ja, dass uns tatsächlich mehr Menschen lesen, mehr Menschen mit uns Kontakt haben als je zuvor. Das ist erstmal ja eine gute Nachricht. Wir haben halt bisher versucht, etwas zu machen, das wir Digitalisieren nennen. Und das ist im Grunde genommen alte Produkte, alte Geschäftsmodelle irgendwie digital zu machen. Und das funktioniert nur zu einem gewissen Grad. Und daran müssen wir in den nächsten Jahren ganz intensiv arbeiten. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der Journalismus nicht sterben wird. Es werden vielleicht Geschäftsmodelle sterben und wir werden es schaffen, neue Produkte zu entwickeln.
Lorena Jaume, Palassie-Rechtsphilosophin aus München, Ludwig-Maximilians-Universität. Werden Algorithmen uns noch mehr Entscheidungen vorsetzen, die wir dann einfach ergeben hinnehmen?
Sicherlich nicht ergeben hinnehmen, aber die Zukunft sieht mehr Algorithmen vor. Das hat nicht unbedingt etwas Negatives mit sich zu bringen, sofern sie eine gewisse demokratische Kontrolle unterzogen sind, sofern sie gesellschaftlich relevant sind.
Privatdozentin Dr. Wiebke Loosen, ihr wissenschaftlicher Kollege Frank Lobig von der TU Dortmund ist besorgt, dass Suchmaschinen und Social Media Optimierung journalistische Relevanz zersetzt, Markenansprüche auflöst und Content Marketing und aufgemotzte Inszenierung, Recherche und Investigation schlagen. Wo sind wir da mittelfristig? Journalismus soll ja bleiben, haben wir gehört.
Ja, in dem Zitat stecken ja mindestens 5 Themen drin, die ich springe mal auf 1 an. Also ich glaube, was wir gerade beobachten können, ist eine Wiederbelebung des investigativen Journalismus, wo Menschen, das sogenannte Publikum, erkennt, wozu Journalismus gut ist. Also wenn man Nutzerinnen und Nutzer fragt, wozu ist Journalismus eigentlich da, dann kommt immer Kritik und Kontrolle und Investigatives. Also sich darauf zu besinnen, ist eine gute Idee.
Von wegen Relevanz und Inszenierung, RTL-Gründer Helmut Thoma meinte dazu einmal, um etwas journalistisch aufzubereiten, da genüge es nicht, ein großes Notizbuch zu haben mit Adressen von Stars, die man einfliegt. Guten Abend.